Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Michel Ries.
In Leute haben wir heute zwei Gäste zu Gast, nämlich zum einen Hubert Kucher. Er ist Landwirt aus Ellwangen im Ostalbkreis und Werner Eckert aus der SWR-Redaktion Ernährung und Umwelt. Schönen guten Morgen, ich freue mich, dass Sie beide da sind.
Hallo.
Hallo, guten Morgen.
Mitte April ist es losgegangen und seither erleben wir, abgesehen von wenigen Unterbrechungen, einen selten dagewesenen, stabilen, heißen und trockenen Sommer. Das sind jetzt schon unglaubliche 5 Monate. Viele Menschen finden das großartig, andere sind verständlicherweise nicht so begeistert. Hubert Kucher, wie groß ist Ihre Erleichterung, dass dieser Sommer jetzt langsam zu Ende geht?
Ja, der ist jetzt doch relativ, wir sind da ziemlich erleichtert, ich bin da erleichtert, weil ein solchen langer, trockener Sommer muss die Landwirtschaft einfach verkraften können und da haben wir unsere Probleme da damit. Es wird viele Betriebe treffen, weniger in Baden-Württemberg, aber in Deutschland weit wird es viele Betriebe treffen, die an finanzielle Schwierigkeiten kommen, weil sie einfach kein Futter haben für ihre Tiere. Und mir wäre es recht, wenn man diesen Sommer bald abhaken könnte und dann hoffentlich mit einem guten Wetter ins neue Jahr startet.
Wie oft haben Sie in den vergangenen 5 Monaten auf Regen gehofft, vielleicht sogar gebetet?
Ja, wir haben oft auf Regen gehofft und es war auch so, dass man, wenn man in den Himmel aufgeschaut hat, doch einige Mal Wolken da waren, aber die sind dann halt einfach weitergezogen, die haben nicht geregnet. Es war dann letztendlich schon immer schwierig oder es war enttäuschend, dass dann kein Niederschlag gefallen ist, weil wenn man die Pflanze auf die Felder draußen sieht und dass die Regen brauchen und es kommt dann nichts, das tut einem weh.
Gab es vielleicht trotzdem den einen oder anderen Moment mal abends bei einem Glas Wein oder bei einem Bier nach getaner Arbeit, wo Sie gesagt haben, ja, jetzt kann ich diesen Sommer auch endlich mal genießen?
Ja Gott, ich meine, da muss man dann auch immer wieder abschalten. Man muss auch seinen Beruf, seine Arbeit auch mal vergessen und zu sagen, okay, jetzt steht es hinter an und man hockt mit der Familie draußen im Garten und genießt dann natürlich auch das schöne Wetter. Das gehört schon dazu, weil sonst macht es wirklich keinen Spaß mehr.
Werner Eckert, wie sieht die Bilanz aus Sicht des Umwelt- und Ernährungsjournalisten aus?
Ja, wenn man die Ernte anguckt, dann ist das sehr neidisch und sehr unterschiedlich gewesen. Also wir hier im Südwesten sind eigentlich gut weggekommen, was Getreide vor allen Dingen betrifft, was so die Marktfrüchte betrifft. Das sind relativ geringe Einbußen, Rheinland-Pfalz fast gar keine, Baden-Württemberg 10% vielleicht maximal. Demgegenüber stehen aber deutlich höhere Preise für diese Produkte, sodass unterm Strich für viele Bauern im Marktfruchtanbau, so nennt man das, Getreideanbau und Ähnliches, das ist ein normales Jahr, ein ganz schlechtes Jahr. Anders sieht es für die Futterbaubetriebe aus, wie wir gerade gehört haben. Also die Kühe oder Rindvieh oder dergleichen haben, denen fehlt einfach Futter. Das ist so und das ist ein Riesenproblem. Und ganz schlecht dran sind die Nord- und Nordostdeutschland. Da war die Trockenheit halt wirklich lang und da ist es ein echtes Problem, brauchen wir nicht drüber reden.
Also die Landwirte in Baden-Württemberg sind alles in allem noch vergleichsweise gut weggekommen.
Auch weil sie Sonderkulturen zum Beispiel haben, also Obstbau, das sieht ja gut aus. Weinbau sieht gut aus, sehr gut, teilweise sogar die Erträge so hoch, dass die schon wieder fürchten, dass die Preise einbrechen. Man sieht auch, es ist nicht so einfach, eine Situation zu haben, in der alle zufrieden sind in der Landwirtschaft. Es gibt immer welche, die getroffen sind.
Frage auch an den Weinexperten Werner Eckert. Wie wird der Jahrgang 2018?
Man soll ihn nie vor dem Glase loben. Das ist ein alter Grundsatz. Das heißt, wenn jetzt darüber so viel geredet wird, bin ich ein ganz klein bisschen langzähnig. Ja, Bedingungen sind klasse. Die Moste sind gut. So ganz heiße und trockene Jahre sind am Ende nie die Spitzenjahre gewesen. Das muss man auch wissen.
Herr Kucher, wie war Ihre Ernte, Ihre Getreideernte im Vergleich zum Vorjahr dieses Jahr?
Wir hatten ein Minus von bis zu 30%. Das kommt auf der Standort an, das kommt immer auf der Bode an. Es regnet auch immer relativ regional. Also da sind 5 Kilometer Unterschied, hat man unterschiedliche Niederschlagsmengen. Und deswegen ist es bis zu 30% sind Einbußen gewesen. Und ja, das ist jetzt nicht so schlimm. Im Durchschnitt war das, es ist nicht so schlimm, weil es im Durchschnitt wahrscheinlich bis zu zwischen 10% und 20% sein. Das kann man als Landwirt beim Getreide ordentlich verkraften. Das macht nicht das große Problem.
Welche Getreidesorten bauen Sie an?
Ich habe Wintergerste und Triticale.
Triticale?
Ja.
Das ist genau was?
Das ist eine Kreuzung aus Roggen und Weizen. Und die macht, dass das Getreide nicht ganz so krankheitsanfällig ist und bringt auch noch mehr Ertrag
Werner Eckert,
wie Weizen und Rogge.
Werner, ist Triticale ein Getreide, das heute häufig angebaut wird?
Ja,
in Deutschland kommt das oft vor?
Bei Futterbetrieben schon, klar, weil es eben höheren Ertrag hat. Braucht aber auch, um Masse zu bilden, mehr Wasser. Ist ja auch logisch. Also war jetzt auch keine Lösung für dieses Problem.
Sie bauen auch Mais an, Herr Kucher. Wie ist die Ernte da dieses Jahr ausgefallen?
Also beim Mais ist die Ernte letztendlich von der Masse her ordentlich ausgefallen. Das ist ein durchschnittlicher Ertrag, vielleicht sogar ein guter Ertrag. Aber beim Mais muss man unterscheiden, es gibt auch den Energieertrag beim Mais, der eigentlich das Wichtigere ist wie die Masse. Und zwar der Kolbe bringt die Energie und der ist dieses Jahr, weil durch die Trockenheit relativ klein gewesen und kleiner Kolbe wenig Energieertrag.
Wie kann man diesen Energieertrag messen? Ist das so ähnlich wie Öxle beim Wein oder wie kann man sich das vorstellen?
Da ist es eher wie Brennwert, also Kalorien, wenn man so will. Das ist eine Energieeinheit. Mais hat aber insgesamt in Deutschland übrigens sehr gelitten, ist eigentlich das Produkt, was am meisten Probleme hatte, weil der Mais, eine C4-Pflanze, unglaublich viel Wasser verschlingt. Das sieht man ja auch in der Rheinebene, wenn man da durchgefahren ist. Das ist schon sehr braun. Die Franzosen bewässern ungleich mehr und haben deswegen ungleich höhere Erträge beim Mais eingefahren.
Jetzt haben Sie, Herr Kucher, auf Ihren 100 Hektar Land nicht nur Acker, 60%, sondern auch noch 40% Wiesen. Wie hat sich da die Hitze ausgewirkt?
Am Jahresanfang, also zu Beginn der Vegetation, hat eigentlich alles ganz gut angefangen, hat alles gut ausgesehen. Wir haben einen ersten und einen zweiten Schnitt eigentlich vom Ertrag her und von der Qualität her ganz ordentlich ins Silo gebracht. Und die Wiese brauchen wir aber letztendlich 4 bis 5 Schnitte. Und die letzten 3, 4, 5 Schnitte fallen total aus. Und das wirkt sich natürlich auf die Futterversorgung unserer Tiere immens aus.
Wie kritisch ist das für Ihre Tiere geworden dieses Jahr?
Ja, im Moment ist das nicht das Problem. Wir füttern eigentlich im Moment gerade jetzt schon das Futter oder viele Betriebe das Futter, was sie eigentlich vor der Winter haben. Und das Problem ist tatsächlich, dass wir jetzt im September, Oktober die Silo nicht mehr füllen können mit dem Gras, weil einfach draußen nichts da ist.
Unser einer hat in diesem trockenen Sommer unglaublich viel gegossen im Garten, teilweise 2, 3 Mal. Geht das im großen Stil eigentlich auch in der Landwirtschaft?
Es gibt Kulturen, die bewässert man. Gemüsebau zum Beispiel macht man das. Da kommt vom Hektar halt unglaublich viel Ertrag runter. Das heißt, da verdient man tierisch Geld mit einer relativ kleinen Fläche. Das Problem ist offensichtlich, das sieht man ja auch gerade im Rheingraben, auf der französischen Seite machen die es. Wir machen es eher weniger. Daran erkennt man die unterschiedlichen Kalkulationen, die dahinter stecken. Es ist einfach unglaublich teuer. Aber was man auch sieht an diesen Schnitten, finde ich ganz spannend, mal anzumerken. Früher gab es 2 Schnitte. Es gab den ersten Schnitt und das Krummet. Fertig. Heute holen wir aus so einer Wiese 4 bis 5 Schnitte raus. Da sieht man auch, was Intensivierung bedeutet.
Nach einem der trockensten Sommer seit Beginn der Wetteraufzeichnungen hat die Bundesregierung für die Landwirte insgesamt 340 Millionen Euro an Hilfsgeldern locker gemacht. Wie zufrieden sind Sie damit, Herr Kucher?
Es ist zumindest ein Teilerfolg, den wir erreicht haben bei 3 Milliarden insgesamt, was Exporte schätzen, denn was uns schadet, dadurch entstanden ist, durch die Trockenheit, ist es eigentlich wenig, aber es ist ein Teilerfolg und jetzt kommt es darauf an, diesen Betrag an diese Landwirte zu verteilen, die ihn tatsächlich brauchen. Also nicht mit der Gießkanne zu verteilen, da kriegt jeder ein bisschen was, sondern speziell an die Betriebe zu geben, die es notwendig haben, damit sie ihre Hoftore nicht schließen, weil wir müssen um jeden einzelnen Landwirt kämpfen, dass er weitermacht, weil wir sind nicht mehr arg viele und deswegen braucht die Gesellschaft jeden Landwirt.
Werner Eckert, wie beurteilen Sie die Zahlung aus der Steuerkasse?
Ach, als, sagen wir mal, letztbeste Lösung. Denn sie gibt ein völlig falsches Signal. Erstmal wird es unglaublich viel Frust geben bei der Verteilung dieses Geldes. Es wird Bürokratie geben und die Falschen kriegen das Geld. Das ist am Ende so. Also der Frust bei den Bauern wird größer sein als die Freude jetzt. Das Zweite ist, das Signal ist doch, macht immer so weiter wie bisher. Wenn was schief läuft, dann kommt der Vater Staat und gibt wieder Geld raus. Logisch wäre doch, dass man sagt, versucht, mit dem Problem klarzukommen. Wir helfen euch dabei, mit dem Problem klarzukommen. Das Problem heißt zum Beispiel, ein Hof braucht Rücklagen. Also muss man die Rückstellungen steuerlich befreien, damit die Bauern wirklich auch die Chance haben, das zu machen. Man kann eine ganze Menge tun, aber Geld auf die Hand geben, ist das falsche Signal. Alle, die vorgesorgt haben, alle Bauern, die klug waren, die sind jetzt am Ende die Gebissenen, weil nur wer in Not geraten ist, kriegt Geld. Die, die vorgesorgt haben, kriegen kein Geld. Das ist irgendwie unlogisch, oder?
Herr Kuchen. Also da muss ich ein bisschen widersprechen. Also wir haben das Problem, ich habe es vorher auch schon erwähnt, nicht unbedingt in Baden-Württemberg. Es wird in Baden-Württemberg ein paar Betriebe geben, die tatsächlich auch durch das regionale Wetter in Not geraten sind. Das Hauptproblem muss man deutschlandweit sehen, das ist Norddeutschland, Ostdeutschland. Die haben im letzten Jahr keine Ernte einfahren können, weil sie draußen auf dem Acker versoffen ist, die Ernte. Und die sind jetzt im zweiten Jahr, sind die wieder betroffen und kriegen wieder keine Ernte. Also wenn da die Gesellschaft nicht einspringen muss und die Politik dafür sorgt, dass denen Betriebe geholfen wird, dann verstehe ich die Welt eigentlich nicht mehr.
Es gibt den Spruch, ob Sonne scheint, ob Regen fällt, der Landwirt ruft nach Steuergeld. Herr Kucher, können Sie nachvollziehen, dass viele Bürger hier im Land genervt sind vom ständigen Klagen der Landwirte?
Es ist nicht das ständige Klagen der Landwirtschaft. Wir fordern ein, wenn es tatsächlich Not ist. Und das ist in diesem Fall wirklich so. Die Landwirte haben Not und die brauchen etwas. Was wir schon lange fordern, die Landwirtschaft schon lange fordern, auch der Bauernverband schon lange fordert, eine steuerfreie Gewinnrücklage, damit wir uns selber helfen können. Aber das macht die Politik ja auch nicht. Die Politik klingt sich da aus und kommt dann immer, wenn es soweit ist, wenn die Notlage eintritt. Man muss im Vorfeld dieses regeln, damit man in der Zukunft ganz normal damit umgehen kann und nicht an die Öffentlichkeit muss.
Werner Eckert, wie könnte die Landwirtschaft besser mit Krisen klarkommen?
Na, zum einen, indem man finanziell vorsorgt. Ich weiß, dass das nicht einfach ist, weil viele Betriebe nicht so hohe Gewinne haben, dass sie Rücklagen bilden müssen. Aber diese Rücklagen müssen eigentlich Kalkulationsgegenstand sein. Wir haben ja völlig falsche Preise im Lebensmittelsektor. Ich glaube, da sind wir uns völlig einig.
Da werden wir noch ausführlich drüber sprechen.
Auch. Aber das kommt auch daher, dass Vorsorge einfach nicht eingepreist ist. Das Zweite ist, man muss vielleicht darüber nachdenken, wie man die Betriebe breiter aufstellt, damit sie eben nicht durch einen Notfall in einer Kultur so betroffen sind.
Im einen Jahr stehen die Felder unter Wasser, im nächsten ist der Bodenknochen trocken. Die Wetterextreme stellen hohe Anforderungen an unsere Landwirtschaft. Wie kann man dem gerecht werden, Herr Eckert?
Oh, das ist eine Riesenfrage. Also ich glaube schon, dass einzelne Dinge nett sein mögen, aber nicht wirklich weiterführen. Ich denke, man muss über die Strukturen dann auch an der Stelle nachdenken. Wir haben eine extreme Intensivierung. Die Bauern sind dazu gezwungen, das kann ich gut nachvollziehen. Irgendwo muss was hängen bleiben, damit die Familie halbwegs vernünftig leben kann. Aber das hat eben auch sehr, sehr viele Schattenzeiten. Wir sind an jeder Stelle immer sofort in einem Konflikt mit den Interessen der Bevölkerung. Wir haben eben kurz mal angerissen das Problem fluglos arbeiten, also ohne Flug arbeiten, was gut ist unter Klimagesichtspunkten zum Beispiel, aber was häufig dann zur Konsequenz hat, dass Glyphosat eingesetzt wird, also ein Herbizid, ein umstrittenes. Die Bauern sehen das als Zwangslage und ich verstehe das ja durchaus, aber darüber muss man nachdenken. Glyphosat führt dann dazu, dass die Betriebe immer größer werden, weil das eine schnelle technische Lösung ist, ja, viel schneller als jede andere Maschine es wäre. Und so bedingt eins das andere. Also wir kommen in so einen Teufelskreis an Intensivierung und Beschleunigung.
Herr Kucher, wie verantwortungsvoll gehen Sie mit Dünger- und Pflanzenschutzmitteln um?
In erster Linie gehen wir sehr verantwortungsvoll mit Dünger- und Pflanzenschutzmitteln um, weil das Betriebsmittel sind und die viel Geld kostet. Also das heißt, was wir einsparen können, merken wir dann im Geldbeutel. Und deswegen gehen wir eigentlich nur, bringen wir nur das Notwendigste aus. Und ich denke mal, die Landwirtschaft, auch von der Ausbildung her, ist da ziemlich vorne dran. Die Landwirte wissen, wie Landwirtschaft, Ackerbau funktioniert. Und die machen das dann also schon verantwortungsvoll.
Jetzt ist dieser Sommer ja jetzt nicht der erste, der richtig heiß ist und Trockenheit bringt. Haben Sie schon in der Art und Weise, wie Sie anbauen, was geändert, was ganz anders gemacht als die Jahre davor?
Das ist ja nicht der erste trockene Sommer. Wir haben jetzt schon einige erlebt. Und natürlich ist eine Änderung in der Bodenbearbeitung, also in der Landwirtschaft, ein Umdenken da. Wir versuchen, pfluglos zu arbeiten. Geht nicht überall, das kommt immer auf den Boden an. Da spielen ganz viele fachliche Faktoren mit rein, das richtig zu machen. Und, aber die Landwirte selber versuchen natürlich, Änderungen beizuführen, die wassersparend dann sind für den Boden. Und da sind wir schon auf einem guten Weg.
Was bringt es zum Beispiel, die beim Maisanbau die Reihen enger zu gestalten?
Also ich mache seit vielen Jahren die Aussaat vom Mais mit engeren Reihen. Der normale Abstand ist bei 75 cm. Ich mache es mit 35 cm. Dann habe ich eine schnellere Bodenbedeckung. Also das heißt, wenn der Boden zu ist, dann ist auch weniger Verdunstung aus dem Boden. Und somit habe ich dann Wasser gespart. Also das sind natürlich Kleinigkeiten, aber viele Kleinigkeiten können dann auch zum Erfolg führen.
Werner, wie sinnvoll ist es, über hitzeresistentere Getreidearten nachzudenken beim Anbau?
Also das wird ja schon getan. Wir haben Soja als nennenswerte Option durchaus ja in vielen Regionen im Versuch. Es gibt Versuche und Ideen, Hirse anzubauen, weil das sehr trockenresistent ist. Ich halte grundsätzlich sowas für sinnvoller als die Anpassung von Weizen an Hitze und Trockenheit. Also da wird ja oft mit dann auch Gentechnik oder gennahen Methoden gedacht. Das sind immer so ganz enge Versuche, eine Eigenschaft zu ändern, davon halte ich nicht viel. Ich glaube, man braucht Systeme und da sind neue Pflanzen immerhin ein Ansatz.
Herr Eckert, wie wird sich dieser trockenheiße Sommer auf den Geldbeutel der Verbraucher auswirken?
Die werden davon gar nicht so super viel merken. Das ist in guten wie in schlechten Zeiten ein internationaler Markt. Und im letzten Jahr, glaube ich, waren die Preise insgesamt höher in vielen Sektoren durch den Frost. In diesem Jahr das bisschen, was an Getreide im Brötchen drin steckt, wenn da 20% höhere Getreidepreise sind, das merkt der Verbraucher gar nicht.
Aber wenn Kartoffeln viel weniger und kleiner sind als sonst, dann müssen die doch, Herr Kucher, zwangsweise teurer werden. Oder liege ich da falsch?
Ja, es ist tatsächlich so. Es gibt bestimmte Produkte, die werden im Preis anziehen. Also die Kartoffeln werden im Preis anziehen. Bei Getreide, bei Brot und so weiter wird man das wirklich nicht arg spüren. Weil der Betrag, der aus der Landwirtschaft, aus dem Mehl kommen tut, ist so gering, dass es nicht ins Gewicht fallen tut.
Würden Sie sagen, die Lebensmittelpreise sind bei uns in Deutschland insgesamt zu billig?
Also was die Landwirtschaft anbetrifft, sollten wir eigentlich höhere Preise haben, damit wir unsere Betriebe auch wirtschaftlich führen könnten. Aber das ist nicht der Fall. Und die Forderungen, die an uns gestellt werden in der Landwirtschaft, dass wir ökologisch wirtschaften sollen, dass wir sämtliche Auflagen erfüllen, was der Verbraucher alles will, das muss er dann halt bezahlen, weil zum Selbstkostenpreis kann der Landwirt dieses nicht leisten.
Auch in der Lebensmittelindustrie bzw. im Bereich Lebensmittel gibt es immer wieder kriminelle Energie. Eine Meldung, die heute Vormittag kam, die Staatsanwaltschaft Ellwangen ermittelt gegen zwei Firmen aus dem Ostalbkreis, weil sie Fleisch aus dem Ausland als deutsche Produkte verkauft haben soll. Herr Kucher, was war Ihr erster Gedanke, als Sie das heute hier bei uns gehört haben?
Der erste Gedanke war, dass es wieder auf die Landwirtschaft zurückfallen tut. Der Verbraucher denkt wieder, die Landwirte haben irgendwas gedreht, weil es man Lebensmittel mit Landwirtschaft in Verbindung bringt. Und dem möchte ich einfach widersprechen. Es sind Firmen, die handeln, die Ware aus dem Ausland kaufen, die sind kriminell, das gehört unterbunden, die gehört bestraft, weil das schädigt der Ruf der Landwirtschaft.
Werner Eckert, welche Erklärung gibt es dafür, dass viele Menschen hier bei uns in Deutschland nicht bereit sind, mehr Geld für hochwertiges Essen auszugeben? Es gibt natürlich viele, die es nicht können, weil sie das nötige Geld nicht haben. Ich spreche jetzt von denen, die es eigentlich könnten, aber trotzdem nicht wollen.
Es gibt keine Erklärung dafür, ganz ehrlich. Das scheint auch ein Zug zu sein, der gar nicht nur in Deutschland so ist. Bei uns ist es besonders krass, weil wir eigentlich relativ hohe Einkommen haben in Deutschland im Vergleich zu anderen Staaten. Aber die Tendenz gibt es weltweit, dass Nahrungsmittel einfach wirklich viel zu billig sind. Und da bin ich ganz bei den Bauern. Natürlich sind sie viel zu billig. Da muss sich dringend etwas ändern. Meine Hoffnung ist aber nicht, dass man das über die Verbraucher erreichen kann. Ich glaube, da ist einfach überhaupt kein Sensus dafür da. Und keiner zahlt freiwillig mehr Geld, sondern da wird man nur hinkommen zu höheren Preisen, wenn die Warenkosten der Landwirtschaft, soziale Kosten, denken wir an die Tomatenarbeiter in Südspanien, und ökologische Kosten, also all die Umweltprobleme, die wir uns damit einhalten, wenn die in die Ware eingepreist wird, das muss rein. Und auch wenn ich weiß, das geht nicht von jetzt auf gleich und die Betriebe in Deutschland dürfen nicht über die Wupper gehen auf dem Weg dahin, aber das muss die Vision sein, sonst werden wir niemals eine nachhaltige Landwirtschaft haben.
Der Verbraucher gibt ca. 10% von seinem Einkommen für Lebensmittel aus und das ist einfach zu wenig, damit ein landwirtschaftlicher Betrieb in unserer Gesellschaft in Deutschland davon leben kann.
Und Werner Eckert hat den Kopf schon wieder geschüttelt. Die Diskussion geht jetzt hier, glaube ich, weiter.
Ist okay. Ich habe nicht gesagt, dass man Preise politisch steuern soll, sondern dass man die ökologischen und sozialen Folgekosten unserer Art zu wirtschaften in die Preise mit reinrechnen müsste. Dann hätten wir höhere.
Wir könnten jetzt wahrscheinlich noch 2 Stunden weiter diskutieren, was die beiden übrigens auch gemacht haben, während hier die Musik eben gelaufen ist. Was ich noch ein bisschen hören wollte von Ihnen, Herr Kucher, ist, wie der Alltag in der Landwirtschaft aussieht. Wann klingelt bei Ihnen morgens der Wecker?
Der Wecker klingelt um 5:30 und dann geht es auch direkt in den Stall, die Tiere zu versorgen, die Kühe zu melken. Und wenn das alles gemacht ist, das dauert circa 2 Stunden, dann geht man wieder rein ins Haus und tut frühstücken und Zeitung lesen, tut sich dann informieren, was so in der Welt am letzten Tag so gelaufen ist, wenn man es nicht gerade in SWR1 im Radio gehört hat. Und dann geht es raus wieder zum Futterholen, dann werden die Tiere versorgt, die werden gefüttert. Und das ist natürlich auch dann immer das Thema, was Wetter anbelangt, reicht das Futter? Man muss dann auch immer planen, dass die Futtervorräte reichen und der Viehbestand auch zum Futter passt. Und das ist dieses Jahr natürlich wieder schwieriger. Da müssen wir jetzt ein bisschen rechnen, ob man jetzt schon der Bestand abstocken tut. Dass einfach Tiere, die vielleicht auch schon später zum Metzger gegangen, dass man die Bilder zum Metzger tut, einfach damit die Futtervorräte reichen. Dann geht die ganz normale Feldarbeit los. Und die geht dann auch den ganzen Tag. Man macht noch Mittag mit der Familie. Das ist meiner Meinung nach in der Landwirtschaft ein Privileg, dass die Eltern mit den Kindern dann auch Mittag essen können. Aber dann geht es auch wieder raus. Geht wieder bis um 5, bis 5 oder 17 Uhr. Dann geht es wieder in den Stall. Die Kühe werden gemolken. Die wollen morgens und abends gemolken werden. Wobei es auch verschiedene Betriebssysteme gibt. Es gibt natürlich Landwirte und die Zahl wächst auch. Die haben einen Melkroboter. Die sind dann nicht so angebunden an die Zeit, die sind flexibler. Ja, und nach der Stallarbeit ist normalerweise dann so circa 19.30 Uhr, 20 Uhr Feierabend.
100 Hektar Land, 100 Kühe, zu wie viel bewältigen Sie das jeden Tag?
Es macht die Familie. Es ist der Landwirt im Normalfall mit seiner Frau, mit den Elternteilen oftmals noch. Und dann die Kinder auch. In der Landwirtschaft müssen dann die Kinder schon auch immer mithelfen. Im Stall, auf dem Feld weniger, weil es wird wirklich viel maschinell gemacht. Aber zu der Versorgung der Tiere sind die Kinder ganz arg wichtig.
Werner Eckert, wie gerne würden Sie mit Herrn Kucher tauschen, was den Job angeht?
Ganz ehrlich, mir macht mein Job sehr viel Spaß. Genauso viel Spaß wie ihm seiner. Und das ist gut so. Ich komme vom Bauernhof. Ich weiß, wovon ich rede. Ich habe den Hof nicht übernommen, obwohl ich ihn hätte haben können. Das ist ein Mega-Job. Den muss man lieben. Meine Liebe war es nicht. Ich bin gerne Journalist.
Also wenn man sich das so anhört, Herr Kucher, was Sie da den ganzen Tag zu arbeiten haben, dann wird schon klar, das hat wenig zu tun mit romantischem Leben auf dem Land.
Mit romantischem Leben hat es nichts zu tun. Es hat mit moderner Landwirtschaft zu tun. Und ich denke mal, die ist es wert, oder ich liebe einfach diesen Beruf. Diese Unabhängigkeit, die man vielleicht manchmal auch in Frage stellen muss. Aber ich liebe einfach die Vielfältigkeit. Man hat mit Tiere zu tun, man hat mit dem Feld draußen, mit den Pflanzen zu tun, mit Boden, verschiedene Bodenarten. Einfach, man muss auch immer das Richtige anbauen, auf dem Acker die Fruchtfolge einhalten. Einfach diese Vielfalt ist dann richtig toll und die ist, es ist der schönste Beruf der Welt.
Seit den 1970er Jahren geben pro Jahr 2-4% der Landwirte auf. Aktuell gibt es noch etwa 275.000 Betriebe in Deutschland. Weshalb werden es immer weniger, Werner Eckert?
Ja, weil die wirtschaftlichen Rahmendaten einfach so sind, dass die Bauern ihr Heil in immer mehr Größe suchen. Das ist bislang noch so. Das heißt, die Betriebe wachsen und deshalb finden immer weniger buchstäblich Platz in Deutschland. So simpel ist das.
Herr Kucher, Ihr Hof existiert, glaube ich, seit mindestens 6 Generationen jetzt. Wie lange wird er noch existieren?
Oje, das kann ich jetzt noch nicht sagen. Ich habe zumindest einen Hofnachfolger, einen Sohn, der im dritten Lehrjahr Landwirt lernt. Da bin ich auch sehr froh darüber. Und ich denke, dass er das dann wieder, dass er es weitermachen tut und dass er die Grundlage dafür schaffen kann, durch seine Ausbildung den Hof weiter wirtschaftlich zu betreiben. Und da braucht es natürlich eine gewisse Größe, da brauchen wir gar nicht drüber reden, das ist wichtig. Wobei wir immer wieder natürlich an Grenzen kommen, auch was Umwelt, Naturschutz und so weiter ist. Es werden immer wieder Flächen abgegeben werden, wie zum Beispiel der Biber holt sich auch Fläche zurück. Das ist bei uns im Ostalbkreis auch ein Riesenproblem. Und da darf man auch der Landwirt auch nicht alleine lassen. Aber ich hoffe doch, dass es dann so sein wird, dass er die Zukunft meistern mit einer guten Ausbildung.
Ihre Frau arbeitet in Teilzeit als Lehrerin. Wie wichtig ist das für Sie, für den Hof?
Das ist in Jahren, wo zum Beispiel bei mir der Milchpreis letztendlich am Boden ist, sehr wichtig. Und dass natürlich auch der Betrieb insgesamt auch noch ein bisschen breiter aufgestellt ist mit der Nachzucht. Wir machen noch Bullermast. Also die verschiedenen Standbeine sind notwendig, um Krisenzeiten zu überleben.
Können Höfe, Herr Eckert, heutzutage nur noch überleben, wenn man noch 2, 3 andere Standbeine hat?
Das ist auf jeden Fall nicht dumm. Also solche Einkommenskombinationen sind extrem wichtig. Das haben wir gerade gehört. Andererseits darf das natürlich nicht dazu führen, dass sozusagen Familieneinkommen versenkt wird. Die Landwirtschaft neigt ein bisschen dazu, zur Selbstausbeutung zu verkommen. Also, dass man das Einkommen der Frau quasi nimmt, um damit den Betrieb am Leben zu erhalten, das wäre der falsche Weg. Das ist ein Riesenproblem, auch mit vielen ausscheidenden Betrieben. Da sind Bauern unterwegs, denen kommt es auf nichts mehr an. Die verkaufen im Notfall ein Äckerchen, um überleben zu können und produzieren zu jedem Preis. Auch das ist ein Problem, aber ich glaube, Einkommenskombination ist wichtig und Wertschöpfung nicht nur über Menge, sondern auch über bessere Produkte und mehr Gewinn zu machen.
Wird die Schere weiter auseinandergehen? Auf der einen Seite die, die unser Essen produzieren und gerade so davon leben können und auf der anderen Seite Konzerne, die mit dem Agrarsektor spekulieren und Millionen verdienen?
Ich fürchte ja, bei den derzeitigen Rahmenbedingungen ist es schwer, was anderes sich vorzustellen. Wir brauchen weltweit Abkommen, die ökologische und soziale Kriterien drin haben, sonst wird man das nicht stoppen können.
So ein Sommer, wie wir ihn dieses Jahr hatten, beziehungsweise immer noch haben, ist nicht die Ausnahme, sondern wird regelmäßig kommen, hat ARD-Wettermann Sven Blöger hier vor ein paar Wochen prognostiziert. Wie gut ist unsere Landwirtschaft, Werner Eckert, darauf vorbereitet?
Ich glaube, die Bauern sind in der Lage, das sich anzupassen. Das kommt nicht von jetzt auf gleich und unser Klima wird sich über die Jahrzehnte ändern. Grundsätzlich ist das möglich. Allerdings ist diese stark auf industrialisierte Prozesse ausgerichtete Landwirtschaft natürlich auch anfällig. Das heißt, das ist ein schmaler Grat, auf dem man da wandert. Sicherer wäre es, wenn man mehr Resilienz, also mehr Fähigkeit zur Anpassung in die Landwirtschaft reinbekommen würde. Und das bedeutet, dass die Bauern nicht immer auf der Spitz auf Knopf kalkulieren und auf ein oder wenige Produkte setzen.
Hubert Kuchau, Sie haben ja viel Kontakt mit Ihren Kolleginnen und Kollegen. Würden Sie sagen, ja, wir Bauern haben die Zeichen der Zeit erkannt?
Natürlich haben wir die Zeichen der Zeit erkannt. Das ist auch schon länger. Und wir sind auch mittendrin, uns umzustellen. Das heißt, einfach andere Pflanzen anzubauen, die dann die Wärme liebet. Wir sind aber auch mit der Trendenne in der Digitalisierung, die vieles ermöglicher wird, in Zukunft mit diesem Klima noch besser umzugehen, um einfach auch noch kostengünstiger und effektiver zu arbeiten.
Lassen Sie uns die Zeit einfach mal vielleicht 10 Jahre nach vorne schrauben. Wie könnte Ihr Hof auf der Ostalb dann aussehen?
Ich denke, dass er nach wie vor noch Milch produziert, erzeugt, dass Kühe im Stall stehen. Ich würde mal sagen, die Entwicklung muss dann der Junior entscheiden, ob er noch größer machen will oder ob er dann vielleicht sich tatsächlich ein anderes Standbein schafft oder ob die Preise sich so entwickeln, dass 100 Kühe wirklich kein Problem sind, davon zu leben.
Und wenn die Wertschätzung dann vom Verbraucher gegenüber der Landwirtschaft noch steigt, dann ist es natürlich ein gutes Zeichen und eine Motivation für uns Landwirte.
Wäre es denkbar, dass auf den 100 Hektar, vielleicht sind es ja auch dann schon viel mehr, nicht nur Getreide wächst, sondern auch Olivenbäume stehen?
Man kann in die Zukunft, in 10 Jahren mit Sicherheit nicht, weil Olivenbäume vertragen können Frost. Aber ich kann mir vorstellen, dass wir in nächster Zukunft, und da werden auch Versuche schon gemacht, dass Soja angebaut wird, in diese Richtung geht.
Wenn das Klima bei uns in Baden-Württemberg, Werner Eckert, irgendwann mal in absehbarer Zeit so ähnlich sein wird wie in Norditalien, wie wahrscheinlich ist es dann, dass wir Olivenhaine haben und sehen werden und unser eigenes Öl hier anbauen?
Ich glaube, die große Herausforderung im Klimawandel ist hier nördlich der Alpen, dass wir eine enorme Breite behalten werden. Das heißt Hitze, Trockenheit im Sommer, aber wir werden auch Frost behalten. Und zwar Frost, den zum Beispiel Olivenbäume nicht abkönnen. 20 Grad minus wird es vereinzelt auch in 30, 40 Jahren noch geben. Und das macht das Riesenproblem aus. Wir werden eine irrsinnige Spannbreite haben an Klimaphänomenen. Und das ist die eigentliche Herausforderung. Wir waren immer sehr gemäßigt. Das heißt ja gemäßigte Breiten hier oben. Das war ein tierisches Privileg und das hat uns sehr vorangebracht. Das wird einfach härter vom Anbau her, da bin ich sicher. Und das ist nicht einfach, sich daran anzupassen. Das ist vor allen Dingen nicht damit getan, dass man eine neue Kultur anpflanzt.
Dann können wir doch jetzt einfach vereinbaren, dass wir uns in 10 Jahren hier wieder treffen und dann schauen wir mal, wie die Realität dann aussieht.
Und dann wieder in 50.
Okay. Gut, ja. Das war SWR1 Leute am Donnerstagvormittag mit Werner Eckert und Hubert Kucher. Herzlichen Dank, dass Sie da waren.
Gerne.
Eins gehört. SWR1.